Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass die heutige Folge Erzählungen von psychischer Folter, mentaler Gesundheit und Selbsttötung enthält. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, überspringt diese Folge lieber. Es ist der 17. November 1978. Der US-Kongressabgeordnete Leo Ryan fliegt zusammen mit einer Delegation nach Guyana, um sich einen Überblick über eine amerikanische Kirchengemeinde zu verschaffen, die sich hier niedergelassen hat. Was er zu dieser Zeit nicht ahnt, das Ganze endet nur 24 Stunden später in einem Albtraum. Im Nordwesten von Guyana, einem Land im Norden Südamerikas, hat sich Ende der 70er Jahre der People's Temple von Jim Jones niedergelassen. Jim Jones predigt eine post-racial Gesellschaft, die ethnische Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit betont. Das zieht besonders AfroamerikanerInnen und junge weiße SozialistInnen an. Jim Jones und seine Anhänger sind nach Guyana gekommen, um eine bessere Welt aufzubauen. Eine Welt voller sozialer Gerechtigkeit und Integration. In ihrer Idealvorstellung gibt es eine Gesellschaft der absoluten Gleichheit, in der es keine Unterschiede zwischen unterschiedlichen Hautfarben, Arm und Reich oder Mann und Frau gibt. Ihr Ziel ist es, in Guyana eine klassenlose Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Ressourcen geteilt werden. Am 18. November 1978 sterben genau hier über 900 Menschen. Das ist die Geschichte von Jim Jones und einem Kult, der weltweit Schlagzeilen macht und tausende Menschen in den Bann zieht. Das ist aber auch die Geschichte von Machtmissbrauch, Desinformation und Wahn. Und es ist die Geschichte von einem etwas anderen Food Crime.
Das ist Food Crimes. Was schmeckt dahinter?
Mit Florian Reetzer, Lilly Temme und dem besten Gast aller Zeiten.
Alex, der Mann hinter dem True Crime Podcast Wahre Verbrechen. Alex nimmt uns jede Woche Donnerstag mit auf die dunkle Seite der Menschheit, ohne uns dabei den Appetit zu verderben. Zumindest nicht auf Kriminalfälle. Wenn er nicht gerade über Mord und Totschlag spricht, schreibt er darüber. Im September 2024 ist sein Buch Die Zeugen erschienen. Darin werden wahre Kriminalfälle erzählt, jedoch aus der Sicht eines fiktiven Ich-Erzählers. Das klingt spannend, finden wir auch. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und danke für die Ankündigung. Ich bin ganz rot geworden und wollte schon in die Tonspur reinspringen zwischen Gretchen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe zuallererst direkt die Frage an euch. Habt ihr schon mal von dem People's Temple und Jim Jones gehört?
Ja, also gehört schon. So super geläufig ist mir der Fall jetzt aktuell nicht im Kopf. Aber ich finde Kults und Sekten sowieso immer ein Thema, da kriegt man irgendwie ganz schnell Gänsehaut.
Ich kenne den Fall auch. Ich bin da, glaube ich, aber auf demselben Stand wie Alex. Also was gehört, ich weiß, dass da wirklich am Ende, dass das Ende, glaube ich, wirklich sehr, sehr hart werden wird. Aber so die genauen Abläufe, wie es dazu kam und wer da mit wem was beschlossen, organisiert hat, das weiß ich auch nicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf den Fall.
Gut, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Alex, bevor es losgeht, wollte ich dich fragen. Also in deinem Podcast sind die Fälle ja häufig schon auch ein bisschen härter und krasser. Und ich habe mich gefragt, wonach du deine Fälle aussuchst.
Ja, also wo ich angefangen habe, waren es dann noch so Fälle, ja, von denen hat man mal gehört, die hat man mal gesehen. Also ich habe ja schon früh irgendwie auch angefangen, Autopsie zu gucken oder eben so Crime-Sendungen. Ja, ich habe da, glaube ich, nicht so ein richtiges Prinzip. Also ich gehe jetzt nicht ran und denke mir so und gebe jetzt die Schlagwörter ein, Mord, besonders grausam, Femizid oder, also da habe ich jetzt nicht, sind oft so Sachen, die man, von denen man mal einfach was gehört hat, gelesen hat, gesehen hat.
Ja. Für alle, die jetzt zuhören und den Podcast von Alex noch nicht kennen, den kann ich diesen Podcast auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber ja,
Dankeschön. Seid gewarnt,
es ist sehr düster. Also.
Ja, es ist sehr düster, es sind ja auch wahre Kriminalfälle, trotzdem schaue ich auf jeden Fall schon immer auch in meinen Folgen da auch nicht zu sehr ins kleinste Detail reinzugehen, nicht zu splattermäßig, sondern schon respektvoll auch über die Kriminalfälle zu berichten. Also ich lasse auch tatsächlich, es gibt einige Fälle, wo wirklich auch sehr, 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 sehr viel Details rausgelassen wurden. ist dann auch aufgefallen bei der Hörerschaft und wurde dann auch mal bemängelt, aber ja, ich finde halt einfach, was man nicht unbedingt hören muss, um zu beschreiben, wie schlimm was ist, muss dann auch nicht unbedingt ausgeschlachtet werden.
Ja, habe ich tatsächlich bei dieser Folge heute auch so gehandhabt.
Ja, verstehe ich.
Bevor es losgeht, weisen wir euch ja immer darauf hin, dass alles, was wir heute behandeln, beziehungsweise alle Fotos, die wir heute behandeln und besprechen, auch bei Instagram zu finden sind unter Was schmeckt dahinter. Also schaut da gerne vorbei, abonniert gerne unseren Insta-Account und aber auch diesen Podcast bei Spotify oder Apple Music, Amazon Music, wo auch immer ihr ihn hört und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und da wir sehr viel heute vorhaben, die Geschichte ja, ist lang, würde ich sagen, starten wir rein.
Alles klar.
Werbung.
Flo, unser heutiger Werbepartner ist ja einer, der vor allen Dingen dich schon eine ganze Zeit begleitet, ne?
Ja, da hast du recht, weil ich glaube, ich kann mir ein Leben ohne VPN und ohne CyberGhost-VPN gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil wir ja ständig bei der Recherche in andere Länder, in andere Mediatheken reinschauen und versuchen, Nuggets zu finden. Und ich nutze es auch privat, weil ich, wenn ich in Deutschland bin, irgendwie Mediatheken in den USA nutzen möchte und wenn ich in den USA bin, Mediatheken in Deutschland nutzen möchte. Das heißt, der ist eigentlich ständig bei mir im Einsatz.
Kannst du vielleicht für alle, die nicht wissen, was ein VPN ist, einmal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, natürlich. CyberGhost VPN versteckt im Grunde deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Daten. Und damit werden deine gesamten Internetaktivitäten durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet. Und damit bist du im Internet dann sicher und geschützt unterwegs. Zum Beispiel vor Hackern oder Internetanbietern.
Ich würde gerne sagen, dass ich dieses Tool auch natürlich nur auf professioneller Ebene nutze. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich das meistens benutze, wenn ich im Ausland bin und meine Trash-TV-Serien, die auf deutschen Streaming-Anbietern veröffentlicht werden, gucken möchte.
Das ist auch voll okay, Lilly. Dafür musst du dich nicht schämen.
Alles klar, danke. Danke für deine Absolution.
Gerne, gerne. Und das Praktische ist ja, dass du da nicht nur auf deinem Laptop, sondern auch auf deinem Handy und auf deinem Tablet Trash-TV schauen kannst, weil du mit CyberGhost VPN bis zu 7 Geräte schützen kannst.
Ja, das ist praktisch. Und praktisch ist, dass die Benutzeroberfläche so leicht und intuitiv ist.
Ja.
Da muss ich wirklich sagen, es ist mir immer ein Dorn im Auge, wenn das nicht so ist. Aber mit CyberGhost ist das mega einfach. Und wenn ihr jetzt denkt, das möchte ich auch mal ausprobieren, dann könnt ihr das auch gerne machen, denn ihr bekommt 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das sind umgerechnet pro Monat 2,03 €. Ich würde sagen, die kann man nochmal beiseite legen. Das ist, in Berlin ist das ein halber Kaffee.
Ein halber, ja.
Das ist ein halber Kaffee. Und es sind sogar noch 4 Monate gratis für euch drin. Wenn ihr auf cyberghostvpn.com/foodcrimes klickt, ich wiederhole nochmal, cyberghostvpn.com/foodcrimes, dann könnt ihr ein Abo abschließen.
Richtig. Und das würde ich sogar jetzt auch machen.
Und wenn der Flo das jetzt machen würde, dann würde ich sagen, könnt ihr das doch auch machen.
Richtig. Und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nicht die Katze im Sack kaufen, dann sei euch gesagt, es gibt eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie bei CyberGhost VPN und einen Kundenservice, der 24/7 in deutscher Sprache verfügbar ist.
James Warren Jones, genannt Jim Jones, wird am 13. Mai 1931 in Indiana geboren. Seine Familie hat nicht viel Geld. Sein Vater ist alkoholkrank und hat keine Arbeit, deshalb muss Jims Mutter die Familie alleine versorgen. Sie ist wenig zu Hause und der junge Jim ist mehr oder weniger sich selbst überlassen. Er streunert auf der Straße herum und findet nur schwer Anschluss. Jim beschreibt sich selbst als ein Kind, das nie akzeptiert wurde. Mitschülerinnen von damals sagen über ihn, dass er ein seltsames Kind gewesen ist, dass sie immer das Gefühl hatten, dass irgendwas mit ihm nicht stimmte, weil er besessen war vom Tod. Er veranstaltet Beerdigungen für tote Tiere und manche wollen gesehen haben, wie er eine Katze mit einem Messer getötet hat. Der einzige Ort, der ihm Zuflucht bietet, ist die Kirche. In der Kirchengemeinde in Lynn, einer Kleinstadt in Indiana, findet er ein paar Bekanntschaften. Und er versteht, dass Kirchen eine Art Ersatzheimat sein können. Und Prediger können sowas sein wie Ersatzväter. Der Junge ist fasziniert davon, wie die Menschen dem Prediger an den Lippen hängen. Es ist fast so, als hätte dieser Mann Macht über das Leben der Kirchengemeinde. Genau hier fasst Jim Jones den Entschluss, dass auch er Prediger werden will. Ich habe euch zwei Fotos von dem jungen Jim Jones mitgebracht. Man sieht ihn als Kind und als Jugendlichen. Wollt ihr mal beschreiben, was er für einen Eindruck auf euch macht?
Also so macht er ja einen netten Eindruck auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen schüchtern auf jeden Fall, würde ich sagen.
Mhm. Vor allem auf dem jüngeren Foto, ne? Wo er so den Kopf so ein bisschen zur Seite dreht, so ein bisschen wegschaut.
Ja.
Und auf dem zweiten sieht er auch so aus, als hätte man ihm gesagt, jetzt setz dich da mal hin und jetzt lächel mal. Das Lächeln ist so ein bisschen angestrengt, ein bisschen aufgesetzt.
Ja.
Finde ich auch, ja.
Vielleicht liegt das daran, dass wir wissen, dass die Geschichte irgendwie noch so einen Turn nimmt, aber das zweite Bild, wo er jugendlich ist, irgendwie macht mich das unruhig. Ich finde, der hat sowas leicht Besessenes in den Augen oder sowas.
Ja, ne, also so irgendwie so, der hat was Schüchternes drin, da ist sowas Schüchternes drin, aber man irgendwie denkt man sich so, oh, wer weiß, was er gerade denkt, was gerade in seinem Kopf vorgeht.
Mhm. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass die Augen einem so ein bisschen so sagen, so, ich weiß mehr als du. Ich finde irgendwie, der wirkt so als,
ja,
irgendwie nicht so richtig vertrauenswürdig, ne?
Mhm. Das macht das auch mit mir, ja.
Ich habe nachher natürlich auch noch Fotos von ihm dann als erwachsenen Mann, aber ich wollte, weil es gerade um seine Kindheit geht, natürlich euch einmal da abholen. Ja, also er ist ein bisschen so ein Kind, das nicht so viele Freunde hat. Der verbringt viel Zeit alleine, weil seine Eltern keine Zeit haben oder sich nicht so gut um ihn kümmern. Und er kommt jetzt halt in dieser Kirchengemeinde an und stellt fest, okay, hier gibt's irgendwie eine Art von Gemeinschaft, hier kann ich hinkommen, hier wird mir vielleicht mal zugehört, aber vor allen Dingen steht da vorne halt dieser Mann, dem alle zuhören und davon ist er total fasziniert.
Kann ich verstehen. Ich meine, in so einer Kirchgemeinde, der Pfarrer hat ja oft auch eine gewisse, ich will nicht sagen Macht, aber Einfluss. Natürlich nicht nur darüber, was die Leute denken, indem er predigt und erzählt, was er denkt, sondern auch, wie Sachen organisiert werden, welche Feste wie gefeiert werden, auch in der Gemeinde zwischenmenschlich Leute zu verbinden oder eben vielleicht aufzulösen. Ich kann schon verstehen, dass da eine gewisse Faszination für den kleinen Jim.
Ja, Jim Jones.
Yes. Jim Jones.
Ja. Aus Indiana.
Aus Indiana ausgeht, ja.
Und jetzt beendet er seine Schule und schmiedet den Plan, dass auch er Predigten halten will. Nachdem Jim die Schule beendet hat, studiert er Pädagogik und nimmt eine Fahrstelle an. Zur selben Zeit heiratet er Marceline Baldwin, eine Krankenschwester. Es ist jetzt 1950, Jim Jones ist 19 Jahre alt und in seinen Predigten geht es vor allem um Sozialismus und die Aufhebung von Rassentrennung. Er merkt schnell, die Zuhörerinnen und Zuhörer lieben ihn. Er kann sie mitreißen. Jim fühlt sich gesehen. Doch mit der antikommunistischen Politik in Amerika ist er sehr unzufrieden und er hat das Gefühl, dass er für was Größeres bestimmt ist. Jim schmiedet einen Plan. Er will seinen eigenen Weg gehen. 1956 eröffnet er deshalb seine eigene Kirche, den People's Temple. Ein Ort für die Gemeinschaft, an dem alle gleich sind. In seinen Predigten hört man einen euphorischen, charismatischen jungen Mann, der sich als Antifaschist und Bürgerrechtler in der Tradition Martin Luther Kings präsentiert. Der People's Temple beruht auf einer Kombination aus sozialen, politischen und religiösen Idealen. In Jones' Gesellschaft herrscht soziale Gerechtigkeit und Integration. In seiner Idealvorstellung gibt es eine Gesellschaft der absoluten Gleichheit, in der es keine Unterschiede zwischen weißen und nicht weißen Menschen, arm und reich oder Mann und Frau gibt. Sein Ziel ist es, eine klassenlose Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Ressourcen geteilt werden. In Amerika gibt es, damals wie heute, sehr viele arme Menschen, die sich von der Regierung vernachlässigt fühlen. Und Jim Jones gibt jedem Einzelnen das Gefühl, eine Aufgabe zu haben und etwas Besonderes zu sein. Junge College-Studierende, ältere schwarze Frauen, alleinerziehende Väter, Kinder, Senioren, sie alle erkennen, dass es etwas Größeres gibt als sie selbst. Etwas, an dem sie sich beteiligen wollen. Und Jim Jones macht ihnen das möglich. In einer Zeit der Segregation in den USA ist die Bewegung von Jones eine der wenigen Organisationen, die aktiv Schwarze und Weiße gleichberechtigt integriert. Neben dieser Weltanschauung bietet der People's Temple aber auch praktische Unterstützung an. Es gibt kostenlose Gesundheitstests, Kinderbetreuung und Hilfe für Bedürftige. Jim Jones schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit für gesellschaftliche Außenseiter und Entwurzelte. Im People's Temple sind alle Menschen gleich. Was sagt ihr bis hierhin? Es klingt ja erstmal nach einer guten Sache, oder? Totale Gleichheit und Gerechtigkeit.
Ja, total. Also ich habe mir auch gerade gedacht, wo du jetzt nochmal so die Merkmale rausgehoben hast. Also ist schon interessant. Ich kann schon verstehen, warum man da interessiert ist, dann irgendwie auch mitzumachen und sich irgendwie zu begegnen. Und vor allem unter dem Motto, ne, alle sind gleich. Es gibt keine Rassen, es gibt keine Hautfarben, es gibt keine, also kein Geschlecht, sage ich jetzt vielleicht mal. Kein Arm, kein Reich. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die, wo ich schon verstehen kann, dass da sicherlich viel Anklang gefunden wurde.
Ja, und was ich ja spannend finde, ist, dass einfach jeder irgendwie so eine Kirche gründen kann. Das ist ja in den USA nochmal ein größeres Ding. Das Thema Freikirchen und generell eine breitere Bandbreite an Glaubensgemeinschaften, wo dann jeder sich so ein bisschen was rauspicken kann, was er oder sie denkt. Und dass er damit irgendwie auf einen fruchtbaren Boden gestoßen ist in dieser Zeit, das leuchtet mir total ein. Ich finde es halt schon irgendwie spannend, wie viele es von diesen Freikirchen gibt, wie unterschiedlich die auch sein können und wie alle dann irgendwie ihre Anhängerschaft finden und sich auch weiter finanzieren können. Diese ganzen Sachen, Kinderbetreuung und diese ganzen Angebote, die er da hat, das muss ja alles finanziert werden. Und da bin ich gespannt, ob wir da noch dazu kommen, weil die Gruppe, die er anzieht, klingt jetzt nicht nach der Gruppe, die viel Geld mitbringt.
Mhm. Wahrscheinlich wird ja auch viel mit freiwilligen Arbeit gearbeitet worden sein, oder? Also so ja. Kann ich mir auch vorstellen. Und wie du, weil du jetzt gerade nochmal Kindesbetreuung angesprochen hast, wird sicherlich auch ein Riesenthema auch gewesen sein, ne? Einfach um die Familien zu entlasten und die sich dann irgendwie nicht irgendwie eine Nanny leisten konnten oder ein Au-pair. Also.
Und gleichzeitig natürlich näher an die Kirche zu binden, ne? Weil wenn du dein Kind jeden Tag in die Kita da bringst, dann bist du natürlich auch jeden Tag nah an der Gemeinschaft dran.
Hm. Ihr habt sehr, sehr, sehr wichtige Dinge angesprochen. Also zum einen die Finanzierung, dann zum anderen dieses, man bindet Leute an sich und man unterstützt Menschen, die Unterstützung benötigen. Das sind alles drei sehr wichtige Aspekte dieses People's Temple. Und klar, es klingt auf jeden Fall nach etwas, was erstmal sehr ansprechend klingt. Aber in der damaligen Zeit, vor allen Dingen in Indiana, wo Jim Jones ja noch wohnt, merkt er irgendwann, dass es da so ein bisschen schwierig wird. Also er kommt da nicht so richtig weit mit, weil es immer noch so ist, dass es sehr rassistisch ist. Und vor allen Dingen der Faktor, dass er eben sagt, es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen weißen und nicht weißen Menschen, der stößt dabei sehr vielen Leuten auch sauer auf. Und er merkt, irgendwie muss ich hier aus diesem Umfeld raus, wenn ich das ganze Ding größer machen will oder wenn ich das richtig leben will mit meiner Community.
Wenn ich das und richtig skalieren will, wenn wir hier im Business Talk sind.
Also Jim Jones merkt, in Indiana kommt er nicht weit. Die Menschen dort sind ihm zu rassistisch und er will sich und seine Anhänger irgendwo hinbringen, wo sie freier leben können. Kalifornien soll es werden, denn der Staat ist fortschrittlich. Hier will Jim Jones seinen Traum von der absoluten Gleichheit der Menschen verwirklichen und er findet in Ukiah, ca. 190 Kilometer nordwestlich von San Francisco, eine neue Heimat. Hier sieht er das gelobte Land. Die Stadt im Redwood Valley bietet eine Mischung aus Natur, Kultur und Weinregion. Und nicht nur Jim Jones findet es hier wunderschön, nein, einige Menschen aus Indiana folgen ihm dorthin. Allen voran natürlich seine Ehefrau. Surprise, surprise. Oder? Obwohl, Indiana ist doch auch ganz hübsch, oder?
Nee.
Nee?
So. Okay. Also dann lieber Kalifornien. Ja. Redwood und Wein.
Ja. Da sagst du nicht nein.
Richtig. Notiere ich mir mal für den nächsten Urlaub. Da habe ich, glaube ich, auch einen Golfplatz bei Google Maps notiert. Egal, wir schweifen ab.
Das ist ein anderes Thema, Flo. Mit mehreren Autos machen Jim Jones und seine Anhänger sich jetzt auf den Weg quer durchs Land. Sie alle verlassen ihre Familien und Freunde, um in Kalifornien ein neues Leben zu beginnen und hier eine eigene Gemeinde zu errichten. Was mit 140 Menschen startet, wird schnell zu einem Erfolg. Denn Jim fängt an, alte Greyhound-Busse wieder fahrtauglich zu machen und Missionierungsreisen durch Amerika zu veranstalten. Er versucht mit seinen Überzeugungen, neue Mitglieder für den Tempel zu gewinnen, indem er ihnen sagt, wie er ihnen zu einem besseren Leben verhelfen kann. Und diese Reisen enden häufig damit, dass er mit einem leeren Bus losfährt und mit einem vollen Bus zurückkommt.
Boah, das klingt irgendwie falsch.
Ja.
Der hat wirklich manchmal tagelang an einem Ort irgendwo in Amerika verbracht, da mit Menschen gesprochen. Und nach mehreren Tagen haben die Leute ihre Sachen gepackt, sind mit dem in den Bus gestiegen und sind mit dem nach Kalifornien gefahren.
Was der für eine Überzeugungskraft gehabt haben muss. Ich meine, ja, wir haben letzte Woche über Mark Hughes und Herbalife gesprochen, der ja auch die Leute in Masse rangezogen hat. Und das muss ein ähnlicher Vibe gewesen sein. Was muss dieser Mann dir sagen, dass du einfach sagst, ich lasse jetzt alles hinter mir, steig in diesen Bus und fahr in ein neues Leben?
Ja, ich finde vor allen Dingen, es ist ja das eine, wenn du wie Mark Hughes Leute dazu animierst, was zu kaufen. Aber es ist ja was anderes, Leute aus dem Leben rauszureißen. Ja. Die haben teilweise ihre Familien einfach zurückgelassen und sind mit dem mitgefahren. Mhm. Aber das zeigt auch, in welcher Situation viele Menschen vielleicht waren, die sich ihm angeschlossen haben. Ne? Also vielleicht so verzweifelt mit ihrem eigenen Leben, dass sie sich gedacht haben, das ist irgendwie der einzige Ausweg jetzt.
Und das klingt ja ein bisschen nach Utopia, so wie du das beschrieben hast. Komm, allgemeine Gleichheit, Kinderbetreuung, alle helfen sich gegenseitig, es gibt keine Unterschiede, es gibt Wein, es gibt schöne Natur. Ja,
klingt auf jeden Fall erstmal nicht so, dass man da nicht irgendwie alles für aufgeben würde.
Ja.
Oder also wenn man in einer schlechten Situation vielleicht auch ist.
Richtig.
Aber jetzt wissen wir auch vielleicht, wie er ans Geld gekommen ist. Wahrscheinlich mussten sie auch alle noch ihr Geld mitnehmen.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Ah, okay.
1966 sind im People's Temple ungefähr 100 Mitglieder. 5 Jahre später, 1971, sind es Tausende. Anfang der 70er Jahre beginnt Jim Jones damit zu expandieren und Gottesdienste auch in San Francisco abzuhalten. Ein Jahr später kauft er hier ein Kirchengebäude in der Geary Street. Und ich habe mal geschaut und das zeigt jetzt, dass das, was du gerade gesagt hast, Flo, stimmt. Auf dieser Straße sind einfach 9 Kirchen von unterschiedlichen, verschiedenen Glaubensrichtungen. Also,
das ist eine Kirchenmall im Grunde.
Das ist eine Kirchenmall, ja. Noch im selben Jahr expandiert Jim Jones auch nach Los Angeles und übernimmt hier eine Synagoge in der South Alvarado Street. Er gründet Suppenküchen, verteilt Kleidung an Bedürftige, unterstützt Waisen und baut Seniorenhäuser. Als eine örtliche Tierklinik in Schwierigkeiten gerät, stellt der People's Temple das nötige Geld zur Verfügung, um sie offen zu halten. Geld, das er sich von seinen Anhängerinnen holt. Ältere Menschen geben ihm ihre ganzen Ersparnisse und sogar ihre Häuser. Im Gegenzug werden sie in der Gemeinde betreut und untergebracht. Auch die Jüngeren geben ihre Gehaltschecks bei ihm ab und bekommen dafür $5 Taschengeld die Woche. Da habe ich gedacht, das klingt ja nach einem super fairen Deal. Also du gibst ihm dein ganzes Gehalt und kriegst dafür $5 Taschengeld.
Was wir nicht vergessen dürfen ist, das sind Leute, die glauben an die Idee und auch an eine kommunistische Idee, an Gleichheit. Und in dieser Welt, oder wenn du daran glaubst, dann ist daran jetzt nicht so viel falsch, einfach zu sagen, ich gebe das, was ich erarbeitet habe, erstmal in die Gemeinschaft und bekomme etwas zurück. Aber es geht ja auch an viele andere Leute, die diese Hilfe auch brauchen. Also ich glaube, so aus unserer Sicht und vor dem Wissen, dass das alles gleich den Bach runtergehen wird, ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Ich glaube aber, in dem Moment war das für viele Leute vielleicht so ein bisschen ein No-Brainer, einfach zu sagen, ja, natürlich gebe ich das in die Gemeinschaft, natürlich gebe ich mein Haus dafür, dass ich eine Betreuung bekomme, dafür, dass ich im Alter Leute um mich habe, die sich um mich kümmern. Also wenn ich mich versuche, in diese Situation reinzuversetzen, machen manche Sachen schon Sinn, wisst ihr?
Ich meine, die sind ja jetzt in der Gemeinschaft und da geht's ihnen vielleicht auch gut, da brauchen sie ja auch nicht mehr so viel. Und wie du schon sagst, ich meine, man sitzt ja jetzt hier und man irgendwie weiß man ja, dass was kommt, deswegen will man auch gar nicht zu viel Gutes über das sprechen, was er da auf die Beine gestellt hat. Aber Stand jetzt, also an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ich meine, das ist ja eigentlich auch unglaublich schön, was er geschaffen hat. So, ne, Altersheimer, Wohnungen gebaut, irgendwie unterstützt. Ne? Also deswegen, ich gehe da bei dir auch ein bisschen mit. Und dann sind da sicherlich auch viele gewesen, die sagen, naja gut, mir ging es auch nicht gut. Hier habe ich eine neue Familie, hier habe ich ein Zuhause, hier habe ich alles, was ich brauche. Dann helfen wir den anderen jetzt, denen es genauso schlecht ging.
Man kann sagen, alle im People's Temple stehen im Dienst der Gemeinschaft. Irgendwann kommt es dazu, dass es so viele Menschen und Aufgaben im Tempel gibt, dass Menschen dort quasi in Vollzeit arbeiten müssen. Und das konnten schon mal 20 Stunden pro Tag sein. Es gibt Altenpflegerjobs, Landwirtschaftsjobs, Menschen, die sich um Tiere kümmern, Kinderbetreuung, Sekretärinnen und Menschen, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Jede und jeder hat hier eine Aufgabe. Mittwochs abends gibt es immer eine große Versammlung. Und es gibt Zeiten, da schlafen die Mitglieder nur 2 bis 3 Stunden pro Tag, weil sie so viel zu tun haben und es so viele Versammlungen und Gottesdienste gibt. Manchmal schlafen sie sogar tagelang nicht, weil sie sich alle in den Dienst der Sache stellen. Also sie haben sehr viel gearbeitet, aber sie haben gleichzeitig auch sehr wenig geschlafen, weil es eben neben der Arbeit auch noch die ganzen Gottesdienste gab und Versammlungen. Und ein Mitglied von damals sagt, wenn man in einem Umfeld lebt, in dem man ständig auf den Beinen ist, ständig beschäftigt ist und man sich schuldig fühlt, wenn man sich zu viele Annehmlichkeiten wie Schlaf gönnt, dann neigt man dazu, nicht wirklich selbst zu denken. Und dann habe ich Jones erlaubt, für mich zu denken, weil ich dachte, dass er den besseren Plan hat. Und jetzt hören wir einen O-Ton von Jim Jones. Alle O-Töne habe ich übrigens aus einer Doku über Jim Jones und den People's Temple. Und diese Doku packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und um ein bisschen zu verdeutlichen, was er für einen Einfluss hatte, kommt jetzt dieser O-Ton.
Fingers, are your fingers numb? In your right hand. Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone?
Die Leute fassen sich an den Kopf und schreien, oh yes, und sind auf einmal schmerzbefreit, weil ihre Finger nicht mehr wehtun. Und das ist eine ziemlich eindrückliche Szene, weil man sieht, was für ein Raunen im Raum rumgeht, nur weil er ihnen gesagt hat, dass sie ihre Finger ausstrecken sollen und beschreibt so ein bisschen oder zeigt so ein bisschen, dass er eigentlich ihnen nichts wahnsinnig Krasses gerade gesagt hat, was sie tun sollen. Und für die Leute fühlt sich das aber so an, als hätte er sie gerade geheilt irgendwie von irgendwelchen unsäglichen Schmerzen.
Das erinnert mich an diese Videos von diesen Freikirchenpredigern oft, die so durch so riesige Hallen durch das Publikum gehen, dann Leute einfach so auf die Stirn fassen, dann brechen die zusammen und zucken und wackeln und
können dann wieder gehen und hören.
Das mit dem Gehen und dem Hören, das ist ein gutes Stichwort, Alex.
Weil wir müssen los.
Ach.
Das merken wir uns. Nee, das merken wir uns mal. Ich habe aber, bevor ich dazu komme, jetzt noch ein Foto von Jim Jones als erwachsene Person, weil mittlerweile ist er natürlich ein erwachsener Mann. Und aus dieser Zeit habe ich ein Foto für euch.
Wirkt auf jeden Fall schon selbstbewusster, ne?
Aber ich finde, zu dem Bild aus seiner Jugend, so viel hat sich nicht geändert. Das ist das gleiche, man könnte sagen, verschmitzte Lächeln, aber so ein bisschen, da ist irgendwie, da ist so ein Vorhang irgendwie. Man kann in diesen Mann nicht hineinschauen, finde ich. Amtliche Koteletten?
Ja, aber also ich finde schon, also auf dem Bild auf jeden Fall, jetzt im Vergleich, er wirkt auf jeden Fall selbstbewusster.
Ja.
Und so ein bisschen so vom Blick, weiß ich, wenn man jetzt den Blick interpretiert, vielleicht so ein bisschen, naja, ich weiß es eh besser.
Voll, ich finde auch, er ist so, er sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen verschmitzt und so, lass mich mal machen, finde ich. So guckt er.
Er ist aber, wenn man ihm vertraut, dann sieht, kann man, glaube ich, auch sagen, dass er einfach irgendwie nett ist und irgendwie ein netter Typ ist, ein freundliches Gesicht hat. Ja, ganz interessant irgendwie.
Jetzt kommen wir zu dem, was Alex eben angesprochen hat. In Jim Jones haben die Mitglieder des People's Temple nicht nur einen Vordenker gefunden, sondern auch einen Heiler.
Eines Tages während einer Messe sagt Jones zu einer Frau im Rollstuhl, Darling, weißt du, heute ist dein Tag. Du wirst heute geheilt werden.
Im Saal rasten alle aus, denn sie wissen, Jones hat Superkräfte. Er bittet die Frau dann, aufzustehen und einen einzigen Schritt zu machen. Und die Frau macht diesen ganz langsamen, wackeligen Schritt. Sie sagt, ich kann es fühlen. Und er sagt, ja, ich weiß, dass du es fühlen kannst. Jetzt nimm dein anderes Bein und mach es. Und was macht die Frau? Sie kann auch mit dem anderen Fuß einen wackeligen Schritt gehen. Und aus diesen beiden wackeligen Schritten werden dann mehrere Schritte, die immer sicherer werden. Irgendwann rennt sie und die ganze Gemeinde rennt ihr hinterher. Sie hüpfen und schreien wie wild und freuen sich tierisch. Die Menschen lieben Jim Jones, weil sie glauben, dass er sie von Krebs geheilt hat. Oder sie glauben, dass er ihren Sohn oder ihre Tochter vor einem Autounfall bewahrt hat. Für sie ist er eine Person, zu der man aufschauen kann. Eine Person, bei der sie gerne die Kontrolle abgeben. Menschen haben in Jim Jones Gott gesehen. Er sagt Sätze wie, wenn du mich als deinen Freund ansiehst, werde ich dein Freund sein. Wenn du mich als Vater ansiehst, werde ich dein Vater sein. Wenn du mich als deinen Gott ansiehst, werde ich dein Gott sein. Doch wie so häufig, wenn Personen zu perfekt, um wahr zu sein scheinen, sieht es hinter der Fassade ganz anders aus. Denn die Frau, die es scheinbar wieder zum Gehen gebracht hat, die, für die sich alle gefreut haben, ist in Wirklichkeit eine von Jim Jones' Sekretärinnen, die man unkenntlich geschminkt hatte.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie gestaged.
Ist mir auch durch den Kopf gegangen, weil ich war irgendwie gleich raus. Ich dachte mir so, nee, bei sowas bin ich ja raus, also ne, so plötzliche Heilung. Und ist mir auch gleich gekommen, es ist gestaged gewesen. Also da sitzt dann irgendeine Frau, ne, die dann plötzlich wahrscheinlich jahrelang nicht laufen konnte und plötzlich durch die Gegend rennt. Aber,
das reicht ja, wenn die dann immer mal ein paar Wochen vorher so durch die Gemeinde da geschoben wird,
ja,
die 2-3 Wochen jetzt da ist und dann wissen alle, ah ja, die kann nicht laufen und dann können sie auf einmal, ich wollte was an dem Punkt sagen, wo du gesagt hast, sie rennt, weil das eine ist, so ein paar wackelige Schritte gehen, okay, mehrere Schritte gehen, okay, aber dass sie dann auf einmal losrennt, da dachte ich mir,
Da, spätestens da hätten die Leute merken sollen, das kann nicht sein. Ja.
Also es ist aber, was man sich oft fragt, ne? Also auch wenn man das so im Fernsehen sieht oder in einer Doku, so wie kann das sein, dass so viele Menschen darauf so reinfallen? Aber die sind dann wahrscheinlich schon so drin. Ich meine, man merkt ja, jetzt kommt ja auch zu einem späteren Zeitpunkt, zu so einem späteren Stadium so, da sind die wahrscheinlich schon, die meisten schon voll an seinen Lippen.
Ja.
Aber dass da nicht mal so ein Moment kommt, wo man sich so denkt, so, hä? Kann doch gar nicht sein, kann doch gar nicht stimmen.
Ja. Und ich meine, Alex, du hast es ja eh schon eben vermutet, dass es so sein wird, dass er die Leute auch noch geheilt hat, weil man das ja schon häufiger gehört hat, dass so Wunderheilungen eine zentrale Rolle spielen bei solchen Kulten, um Anhänger zu gewinnen oder Anhänger zu behalten.
Wie zum Beispiel das untermauert der
natürlich
Kirche.
Auch Flo.
Was denn?
Möchtest du einen kleinen Rant auf die katholische Kirche
Nein, da jetzt vor Aber, Ostern.
Aber da gibt es aber da gibt es ja auch immer mal wieder die Debatten, wer heilig und wer selig gesprochen wird und was man dafür machen muss, um selig und heilig gesprochen zu werden und was dafür ausreicht und was dafür nicht ausreicht.
Ja, Jim Jones, Fähigkeiten hätten dafür wahrscheinlich ausgereicht.
Ja.
Weil diese wundersamen Heilungen oder ich finde auch den Gedanken, er hat meinen Sohn vor einem Autounfall bewahrt. Den finde ich auch interessant, weil es ist ja gar nicht passiert.
Ja.
Also dann kann ich euch auch gerne vor Dingen bewahren.
Wahrscheinlich hat er ihm verboten, rauszugehen oder so. Und dann gab es einen Unfall irgendwo.
Das sind die Anhänger der ABS-Freikirche.
aber so bis hierhin jetzt mit allem, was ihr wisst, könnt ihr nachvollziehen, dass man bei sowas mitmacht? Also, dass sich Menschen irgendwie dazu berufen fühlen, sich so einer Gruppe anzuschließen?
Alex, warst du schon mal Teil eines Kults?
War ich nicht. Also ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja gerade gesagt, da wäre auch bei mir Stopp gewesen. Also so an den Anfang konnte ich irgendwie mitgehen. Es waren auch noch andere Zeiten und den Leuten ging es schlecht und es war irgendwie eine schöne Vision. Aber ich habe ja auch schon Folgen über Sekten gemacht und natürlich, man versucht sich ja irgendwie da reinzudenken und überlegt, warum seid ihr nicht gegangen, wo es noch, also irgendwann kommt ja wahrscheinlich auch der Punkt, wo man einfach nicht mehr gehen kann. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich hatte auch noch nie das Gefühl, so.
Jetzt eine Sekte.
Ja, genau. Also jetzt irgendwie hin, wo mir jemand sagt, wie mein Leben zu laufen hat oder was ich zu tun hat. Also, nee.
Ist ja bei allen was angesprochen worden, was ihnen fehlt im Leben. Ob das jetzt eine Betreuung war, ob das einfach Aufmerksamkeit war, Liebe, Essen, hat ja so viele Menschen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen erreicht, berührt, an sich gebunden. Und ja, Alex, wie du sagst, ich glaube, das ist der Punkt, ne? Wann kann man da noch raus? Und man kann wahrscheinlich einfach, oder man möchte auch ganz lange nicht raus, wenn man diese Sachen erfüllt bekommt. Und dann ist es irgendwann zu spät und dann ist es leicht zu sagen, hättest du mal, aber bis zu diesem Punkt ging es vielen Leuten ja wahrscheinlich auch ganz gut und wahrscheinlich auch da, ja, wenn ich daran glaube, dass mein Kind von einem Autounfall bewahrt wurde, Hammer.
Ja,
dann
natürlich.
Do it again. Bring it on,
oder,
Jim.
Oder wenn die Angst dann auch zu groß ist, wieder irgendwie ein Leben zu leben, wo es einem halt einfach nicht gut ging.
Ja.
Also es wird sicherlich viele Motivatoren geben.
Und Weiß ich, Lilly, hast du dazu ein paar Informationen, inwieweit die Leute, wenn sie da ihre Gehaltschecks abgegeben haben, da wieder rauskamen oder wie sehr sie da gebunden waren?
Meinst du, ob, wenn man irgendwann dachte, man will da nicht mehr mitmachen, ob man ja, das konnte?
Ob man einfach gehen konnte.
Ja, ich kann schon mal so viel verraten. Es gibt einige Aussteigerinnen und Aussteiger.
Okay, gut. Okay. Mhm.
Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich habe ja eben gesagt, dass die Fassade von Jim Jones so ein bisschen anfängt zu bröckeln, beziehungsweise dass es hinter der Fassade anders aussieht, als man zuerst vermutet hat. Denn es gibt dann auch so ein paar Ansichten, die er hat, die bei einigen Mitgliedern komisch aufgestoßen sind. Laut Jim Jones sind alle Menschen von Grund auf homosexuell. Nur er sei heterosexuell. Aber sexuelle Beziehungen generell sind egoistisch und würden einen nur vom eigentlichen Ziel der Kirche ablenken. Und das war es ja, anderen zu helfen. Nach außen hin ist Jones ein zölibatär lebender Mensch, also er lebt enthaltsam. Aber was er hinter den Kulissen macht, sieht anders aus. Und wir hören jetzt Tim Carter. Er ist erst seit ein paar Monaten im People's Temple und schildert eine seiner ersten Begegnungen mit Jones so.
And Jones happened to be coming out of his room and he said hi. And he reached up and kind of patted the back of my neck and he said, I'll fuck you in the ass if you want.
Ein anderes Mitglied schildert, dass sie Sex mit Jones gehabt hatte. Er habe sie in seinen Bus zitiert und sie sollte, nachdem sie alle ausgestiegen sind, hinten im Bus in seinem Raum auf ihn warten. Dort habe sie dann Sex mit ihm gehabt, ohne zu wissen, warum sie das tue. Jones habe ihr gesagt, das ist für dich. Ich tue das für dich. Obwohl Jim Jones ja verheiratet ist, hat er neben seiner Beziehung zu seiner Frau noch weitere Beziehungen innerhalb des People's Temple. So viel zum Thema, also dass er enthaltsam lebt. Er hat sogar ein Kind mit einer der anderen Frauen. Insgesamt hat er 9 Kinder, von denen er einige adoptiert hat. Um seine Botschaft der Rassengleichheit zu unterstreichen, adoptiert er zusammen mit seiner Ehefrau Marceline nicht weiße Kinder. Er adoptiert insgesamt 6 Kinder, hat 2 leibliche Kinder, eins davon mit seiner Ehefrau und das andere mit seiner Affäre. Und er behauptet, der Vater eines weiteren Kindes im People's Temple zu sein, das aber offiziell als Sohn eines anderen Teammitglieds registriert ist. Einen seiner Söhne nennt er Jim Jones Jr.
Schrecklich.
Der Junior, vor allem JJJ, das ist, ach Gott, das ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm, vor allem diese Stelle, ich tue das für dich. Mhm. Warum? Warum? In welcher Welt?
Aber es ist ja schon sehr bezeichnend, wo er sich selbst ja auch sieht dann, ne? Oder wo er sich selbst dann auch schon gesehen hat. Ich finde es so krass, also ich weiß nicht, ich hoffe, ich greife es nicht wieder vor, aber ne, auch in anderen Sekten, dieses Thema sexuelle oder zwischenmenschliche Beziehungen, wie schnell sowas ja auch getrennt wird oder unterboten wird oder verboten wird, bis auf eben natürlich ne, der Oberguru, der dann irgendwie mit jedem zusammen sein kann, also so war es ja auch bei den Ant-Hill-Kids zum Beispiel, da ne, da gab es ja auch nur, da durften die Mitglieder ja auch nur Sex mit dem Oberguru haben oder Colonia Dignidad war ja auch ähnlich, da wurden sie ja auch getrennt. Schon auch ein krasses Ding, ne? Also so dieses, es geht immer irgendwie auf diese Schiene dann, ich bin euer Vater und ich darf, oder weiß ich was, ich bin euer Ober.
Er darf alles. Und das hat aber dafür gesorgt, dass manche Leute angefangen haben, ihn kritisch zu sehen und auch gesagt haben, so irgendwie, das fühlt sich hier nicht richtig an. Aber zu dem Zeitpunkt ist erstmal noch nichts passiert. Also es gab noch keinen großen Aufschrei oder so, aber es war so ein bisschen so, dass die Leute dachten, irgendwie komisch. Also auch dieser Carter, den ihr eben gehört habt, der meinte halt, das hat sich so weird angefühlt und der war danach auch irgendwie mit anderen People's Temples Mitgliedern zusammen, hat denen das erzählt und die haben ihm gesagt auch, dass sie teilweise auch Sex mit ihm haben, dass sie in seinen Kämmerchen hochgebeten werden, dass er halt mit ihnen Sex hat, mit Männern und mit Frauen und dass es halt da normal ist.
Aber was muss passieren, dass du das als normal ansiehst? Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir, wenn wir darüber gesprochen haben, warum geht man da nicht? Ich glaube, an diesem Punkt kannst du keine rationalen Entscheidungen mehr treffen, wenn
ja.
Du denkst, dass das normal ist. Dann bist du so tief drin in dieser Welt, in dieser Denke.
Ja. Er übt seine Macht nicht nur auf sexueller Ebene aus, sondern natürlich auch auf anderen Ebenen. Und dazu kommen wir jetzt. Seine Familie gehört natürlich auch dem People's Temple an. Von seinen Anhängerinnen und Anhängern verlangt Jones absolute Loyalität und greift aktiv in deren Beziehungen ein. Ehemalige Mitglieder berichten irgendwann von öffentlicher Demütigung und Zwangstrennungen innerhalb der Gemeinschaft. Aber nicht nur, dass Jones hinter den Kulissen seine Macht auf sexueller Ebene auslebt, nein, bei einer Silvesterfeier händigt er allen anwesenden People's Temple-Mitgliedern einen Punsch aus, den sie trinken sollen. Nachdem alle ihre Becher ausgetrunken haben, sagt er ihnen, dass sie soeben Gift getrunken hätten und dass sie alle, inklusive ihm, sterben würden. Gemeinsam. In der Kirche. Und es ist wahrscheinlich schwer, sich das vorzustellen, aber vielleicht kann man sich vorstellen, dass diese Information was mit diesen anwesenden Menschen gemacht hat. Also manche brechen natürlich in Panik aus, manche bleiben wie versteinert und verstummt da sitzen und können das gar nicht glauben. Und dann sagt Jim Jones plötzlich, dass es doch kein Gift gewesen sei und dass es nur ein Test ihrer Loyalität gewesen ist, weil er sehen wollte, ob sie sich wirklich für die Sache einsetzten. Jones will sehen, wie mächtig er ist. Wie weit würden seine Mitglieder, seine Jüngerinnen und Jünger für ihn gehen?
Was sollst du da noch machen?
Also, ja, ich meine, die haben es ja schon getrunken, also ist was für ein dämlicher Test, oder? Also.
Ja, aber es war sozusagen der Test, ob sie alles, was er ihnen geben würde, trinken würden.
Trinken würden, ja, naja.
Oh, und auch dann die Reaktion danach, also ob die dann ausrasten und ihm irgendwie Sachen an den Kopf werfen oder ob sie das einfach dann hinnehmen, weil er das ja auch getrunken hat und dann sich dem quasi ergeben, dass sie gemeinsam jetzt sterben werden.
Aber war bestimmt ein komischer Moment, als Frank Elster dann rausgekommen ist.
Ich finde gut, Flo, dass du hier zwischendurch einfach noch immer mit deiner humoristischen Art.
Frank Elstner.
Vor allen Dingen mit Frank Elstner, ja, um die Ecke kommst.
Also da wäre zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo man sich so denkt, so ey, der spielt hier mit unserem Leben vielleicht ja auch, ja. Also ich meine, abgesehen von dem Schrecklichen, was sowieso schon passiert.
Ja. Und Jim Jones fühlt sich innerhalb seiner Gemeinschaft sehr sicher, aber außerhalb der Gemeinschaft, außerhalb des People's Temple, hat er ein paar Feindbilder, und zwar die amerikanische Regierung. Denn die ist ihm ein Dorn im Auge. Sein Narrativ ist die ganze Zeit, dass die Regierung gegen ihn und seine Jünger ist und er mittlerweile sogar fürchtet, dass ihn Menschen umbringen wollen, weshalb er immer zwei Personenschützer bei sich hat. Als schließlich der People's Temple in San Francisco abbrennt, ist für Jim Jones klar, er ist hier nicht mehr sicher. Aber nicht nur er, auch seine Anhängerinnen sind in Amerika nicht mehr sicher. Das ist zumindest die offizielle Erzählung, die er seinen tausenden Mitgliedern erzählt. Denn die eigentlichen Gründe, weshalb er Amerika verlassen will, sind andere.
Ich meine, auch da wieder, ich spiele mal hier den Anwalt von Jim Jones. In einer Zeit, in welchem Jahr sind wir jetzt? In den 60er, 70ern?
70ern.
In den 70ern. Ich meine, die Rassentrennung in den USA ist noch nicht lange her und es gibt zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr viele Leute, die das nicht wahrhaben wollen. Man kann da schon ein Feindbild kreieren, wir gegen die und wir sind hier die fortschrittliche Welt und da sind die, die diese Welt nicht haben wollen. Wie gesagt, ich versuche bloß irgendwie zu verstehen, warum Leute nicht nur hinterhergelaufen, sondern mit ihm weggelaufen sind.
Ja, habe ja gerade gesagt, dass es eigentlich andere Gründe sind, warum er das Land verlassen will. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, was für Gründe das sein könnten?
Steuerflucht.
Ja, ich würde auch sagen, also entweder Steuern. Ich weiß gar nicht, müssen die Steuern zahlen, wenn die so eine autarke Sekte sind oder so?
Theoretisch sind Kirchen steuerbefreit, was dazu führt, dass in den USA immer mal wieder irgendwie Sachen als Kirche gelabelt werden, weil du kannst ja einfach deine Kirche gründen und dann bekommst du halt...
Ja, aber gehört, so ein... Die Kirchenmall.
Ja, und dann bekommst du Steuererleichterungen.
Mhm. Also mit Geld hat es nichts zu tun, sondern eher mit Leuten, die es geschafft haben, auszusteigen.
Ah, stimmt.
Ah, okay.
Die gibt es ja auch noch.
Okay, also er hat Angst, entlarvt zu werden.
Ja, und zwar ziemliche Angst. Und die ist auch nicht ganz unbegründet. Denn innerhalb und außerhalb des People's Temple fängt es jetzt an zu brodeln. Es gibt jetzt ja inzwischen mehrere seiner Kirchen in Kalifornien. Jim Jones hat stark expandiert, aber die Öffentlichkeit wird immer kritischer. Die Mitgliederzahlen wachsen nicht mehr so stark. Aussteigerinnen wenden sich an Medien, um über Machtmissbrauch und Missstände zu berichten. Am 1. August 1977 veröffentlicht das New West Magazine einen Enthüllungsbericht über den People's Temple. In diesem schildert eine Gruppe namens Concerned Relatives, also besorgte Angehörige, Fälle öffentlicher Bestrafungen, bei denen zunächst Gürtel und später Holzlatten verwendet wurden. Zudem sollen Mitglieder gezwungen worden sein, an abendlichen Gottesdiensten teilzunehmen, die oft bis in die frühen Morgenstunden dauerten. Berichten zufolge wurden sie gedrängt, ihr Eigentum, einschließlich Häuser, zu spenden, während Gelder, die eigentlich für Kinder und Pflegeheime vorgesehen waren, größtenteils der Sekte zuflossen. Obwohl Jim Jones öffentlich ja das Zölibat predigt, wird ihm in dem Artikel auch vorgeworfen, sexuelle Beziehungen mit männlichen und weiblichen Anhängern gehabt zu haben, teils ohne deren Einwilligung. Der Druck und die Probleme in Kalifornien sind zu groß. Jim Jones fasst den Entschluss, das Land zu verlassen. Nach der Veröffentlichung des Artikels gerät er in Panik und ordnet den sofortigen Umzug seiner Anhänger nach Südamerika an. Jones hat ein Feindbild geschaffen. Die da draußen sind gegen uns. Wir hier drinnen müssen jetzt zusammenhalten. Der Neuanfang soll in Guyana gelingen. Guyana ist ein Staat an der Atlantikküste im Nordosten von Südamerika. Er grenzt im Süden und im Westen an Brasilien, im Nordwesten an Venezuela und im Osten an Suriname. Mitten im Dschungel im Nordwesten des Landes will Jim Jones seine Gemeinde errichten. Die Regierung in Guyana erlaubt das, da sie von den sozialistischen Idealen des Tempels und seiner strategischen Lage nahe der Grenze zu Venezuela profitiert. Hier will er jetzt also die Gemeinschaft neu aufbauen. Für viele ist die Neugründung ein Neuanfang, weit weg von dem, was sie kennen. Sie wollen eine neue Heimat aufbauen, in der sie ihre Kinder großziehen können, außerhalb der Unterdrückung in Amerika. Und außerhalb der Gefahren, denen sie dort ausgesetzt sind. Mitten im Dschungel, mitten im Nirgendwo, errichten sie Jonestown. Ein Ort der Zuflucht. Was sagt ihr zu dem Namen? Ich fand den ein bisschen größenwahnsinnig, aber auch wieder sehr bezeichnend.
Immer ein gutes Zeichen schon mal, wenn jemand etwas nach sich benennt. Ja.
Nach Jim Jones Jr., jetzt Jonestown. Passt ja irgendwie auch zu ihm einfach. Ich habe auch überlegt, so, ne, viele Sekten, die haben ja eigentlich immer, die sprechen ja so vielleicht so vom Armageddon, ne, oder wir gehen dann in die neue Welt. Also da spielt ja Gott immer noch eine Rolle. Und bei ihm ist halt wirklich nur er, ne? Also er ist einfach Gott. Also da gibt's nichts Höheres irgendwie.
Nee, er ist Gott und er kreiert den Himmel auf Erden. Er kreiert in seiner Gemeinde den Himmel.
Genau, genau.
Ich habe euch von Jonestown Fotos mitgebracht. Da seht ihr einmal das Schild zur Einfahrt, dann ein Luftbild von dem Areal und auch ein paar der Häuser.
Sieht ein bisschen trostlos aus, finde ich. Und was mich auf dem ersten Bild irritiert ist, ist da im Hintergrund ein Wachturm hinter den drei Häusern. Seht ihr das?
Ja, stimmt. Sieht ein bisschen so aus, ne? Als könnte man da so ein bisschen die Jonestown überwachen.
Ja, das ist nicht nur ein Wachturm, das ist auch ein Turm, an dem eine Lautsprecheranlage.
Ach du Scheiße.
Montiert ist. Warum? Das sage ich euch natürlich gleich noch. Und trostlos, ja, ich verstehe das, Flo. Die haben halt da mitten im Dschungel einfach alles abgeholzt. Klar. Und sie haben ja auch nicht im Überfluss gelebt, ne? Also es war ja schon so auch, dass man einfach lebte in den Hütten und auch Jim Jones hat in diesen Hütten gelebt. Da war jetzt kein Luxus angesagt, sondern einfach ein einfaches Leben.
Aber für Hütte oder für den Begriff Hütte, dafür ist es dann schon wieder eigentlich ganz luxuriös, würde ich fast sagen. Also die Häuser sehen jetzt nicht
Die sehen jetzt nicht so zusammengeschustert aus, so, ne?
Nee. Wie die Stadt gerade aufgebaut ist, sieht es so aus, als wäre sie auf Expansion ausgelegt. Also es gibt so im Hintergrund gibt es diese Wohnanlage, dann gibt es das Stadtzentrum und dann ist aber dazwischen noch viel, viel Platz, dass die schon damit gerechnet haben, dass sie da jetzt wirklich eine riesige Stadt aufbauen.
Ja, also das ist ja für Jones die neue Heimat, die neue Gemeinde, die er gegründet hat, in der Hoffnung, dass immer mehr Leute kommen. Ja, also da zieht er jetzt hin. Quasi über Nacht zieht Jim Jones im Jahr 1977 mit seinen circa 1000 Anhängerinnen und Anhängern nach Guyana. Es gibt sogar Leute, die ihre Sachen packen und ihre Häuser in Kalifornien verlassen, ohne ihren Familien Bescheid zu sagen, ohne ihren Familienangehörigen zu erklären, wohin sie gehen oder warum sie gehen. Angekommen in Jonestown beginnt jetzt endlich der totale Neuanfang. Die Menschen bauen Hütten, pflanzen Obst und Gemüse an, erschaffen sich ihre eigene Utopie. Abends gibt es Zeremonien. Und in der Doku, die ich eben schon mal angesprochen habe und aus der ich auch die ganzen O-Töne habe, da sieht man, wie diese Zeremonien ablaufen und das sieht alles so manisch aus, was da passiert. Also die Menschen haben alle so ihre Fäuste in die Luft gestreckt und laufen dann hintereinander, aber dann irgendwie doch kreuz und quer durch die Gegend und rufen und singen die ganze Zeit irgendwelche Dinge und feiern natürlich Jim Jones. Und das ist da so ein ganz normales Abendritual. Und es gibt jetzt wieder einen O-Ton von einem der Bewohner, diesem Tim Carter, den wir eben schon mal gehört haben. Der lebt jetzt mittlerweile hier mit seiner Frau und seinem Sohn. Und er sagt Folgendes.
I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. It's overwhelming, it really is. You can't describe it.
Und dieser Tim Carter sagt ja, dass er total happy und fulfilled ist, aber natürlich gibt's auch einen Preis, den die Leute zahlen müssen, um in Jonestown wohnen zu können. Denn gleich nach der Ankunft werden den Mitgliedern die Reisepässe abgenommen. Jeden Tag müssen sie 10 Stunden auf den Feldern arbeiten. Es gibt Strafkompanien und bewaffnete Wärter, die um das Lager ziehen, zum Schutz vor einer Invasion, wie Jones sagt. Der Guru stellt eigene Regeln und eine Liste strafbarer Verbrechen auf. So darf man Jonestown nicht verlassen, nicht schlecht über Jim Jones sprechen. Man darf nicht faul sein oder hinterfragen, was in der Gemeinde vor sich geht. Jeder Regelverstoß muss ihm unverzüglich gemeldet werden. Und jeder, der für abtrünnig gehalten wird, wird bestraft. Und die Strafen sehen so aus. Menschen werden in Gruben gesteckt und ihnen wird gedroht, dass man Schlangen zu ihnen hineinwirft. Einige werden öffentlich verprügelt oder müssen sich Boxkämpfe mit anderen liefern. Aus dem einst gutmütig erscheinenden Mann wird immer mehr ein verwirrter und bösartiger Mensch. Jim Jones trägt jetzt fast nur noch Sonnenbrille und scheint manchmal wie weggetreten. Wegen unterschiedlicher Krankheiten, die er bei sich vermutet, konsumiert er Drogen, um seine Schmerzen zu lindern. Die Stimmung in Jonestown verändert sich in dieser Zeit. War man hier vorher immer froh, den Anführer in der Nähe zu haben und an seinen Lippen hängen zu können, freut man sich jetzt, wenn er Jonestown mal verlässt.
When Jim Jones wasn't there, things tended to be a little bit lighter. You know, people would be dancing or singing, there'd be music in different cottages. But when Jones was present, it was very, very dark. It was almost like a dark cloud.
Wie eine dunkle Wolke beschreibt ein Bewohner von Jonestown die Situation. Und was machen Wolken? Sie legen sich über einen, verdecken den Horizont und bestimmen, was du siehst. Und so verhält sich auch Jim Jones. Er installiert ein Lautsprechersystem in Jonestown, über das nur er sprechen kann. Es läuft 24 Stunden am Tag. Abgespielt werden Tonbandaufnahmen, die er selbst aufgenommen hat. Morgens, mittags, abends und auch nachts spricht Jones mit seinen Anhängern. Egal, wo sie sind, sie können ihn hören. Sie können ihn nachts in ihren Hütten hören, sie können ihn hören, wenn sie auf dem Feld arbeiten, sie können ihn hören, wenn sie auf Toilette sind. Und das Fatale ist, das ist die einzige Kommunikationsquelle, die es in Jonestown gibt. Es gibt kein Radio, es gibt kein Fernsehen, es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, nur Jones. Und was er ihnen sagt, müssen sie glauben. Rund um die Uhr werden Jones Predigten über Lautsprecher abgespielt, was die Abhängigkeit von ihm natürlich verstärkt und die Menschen isoliert. Und so kommt es, dass er ihnen zum Beispiel mitteilt, dass Amerika und Großbritannien alle schwarzen Menschen innerhalb der nächsten 6 Monate ausweisen oder entfernen will. Das ist die Info, die Menschen in Jonestown bekommen. Ob die Info stimmt, können sie nicht überprüfen. Und dann wird es immer schlimmer. Jones sagt den Bewohnerinnen von Jonestown, dass sie in Gefahr sind. Immer wieder wiederholt er, dass ihr Leben in Gefahr sei. In Jonestown hat man zunehmend das Gefühl, angegriffen zu werden. Das Einzige, worum er sie jetzt noch bittet, ist zusammenzuhalten. Er versucht mit allen Mitteln, die Menschen bei sich zu behalten.
People could not leave him. He took it as a betrayal to the cause and to him personally.
Wie manipulativ und einschüchternd er ist, wird in einer anderen Tonbandaufnahme deutlich. Da geht es darum, dass jemand Jim Jones berichtet, dass ein anderer Bewohner Jonestown verlassen will.
He said, I really want to get away from here, and by Christmas I will be gone.
By Christmas, do you want to be gone?
Yeah, well,
by Christmas, do you want to be gone? By Christmas, do you want to be gone?
I would ask you, could I go home to make a trip?
Es gab so eine Kultur des sich gegenseitig Anschwärzens. Und wenn du gehört hast, dass jemand sagt, ja, ich denke darüber nach, hier Johnstown zu verlassen, dann war deine Pflicht und Aufgabe, es zu melden. Und das hat jemand gemacht. Und dann spricht Jim Jones diesen Mann darauf an und sagt, also du willst gehen. Und er sagt, ja, ich würde gerne zu Weihnachten nach Hause fahren. Und daraufhin scheißt er den halt komplett zusammen, bis dieser Mann irgendwann sagt, dass er doch nicht gehen will. Und dann sagt Jim Jones, dann bleib hier, aber geh mir aus dem Blickfeld. Jim Jones' manipulatives Verhalten bleibt nicht unbemerkt. Wir wissen ja, dass in Amerika besorgte Familien und besorgte Aussteiger versuchen, auf die Missstände im People's Temple aufmerksam zu machen. Und die wenden sich jetzt an jemanden namens Leo Ryan. Er ist US-Kongressabgeordneter in Kalifornien. Und er will jetzt mit einer Delegation nach Jonestown kommen, um die Situation vor Ort zu überprüfen und sich ein eigenes Bild zu machen. Eine seiner Mitarbeiterinnen hat ein ungutes Gefühl dabei und verstaut deswegen Ryans Testament an einem sicheren Ort. Am 17. November 1978 landen Ryan und sein Team gegen 18 Uhr in Guyana. Und als sie wenig später in Jonestown ankommen, sind sie beeindruckt. Mitten im Dschungel von Guyana hat sich der People's Temple eine eigene Gemeinde errichtet mit ca. 1000 Mitgliedern. Es gibt Früchte, überall wächst Obst und Gemüse, es gibt viele Hütten, eine kleine Krankenstation, sogar einen Kindergarten. Jones präsentiert stolz, was sie alles anbauen. Bohnen, noch mehr Gemüse, Obst, sie haben volle Reserven. Und noch etwas hortet Jones. Kool-Aid. Kennt ihr Kool-Aid?
Kool-Aid? So, das ist so eine Sirupgetränke?
Ja.
Das ist so ein Getränkepulver.
Ist das ein Pulver, was man anrührt?
Genau. Kool-Aid ist ein Getränkepulver aus Amerika, was man mit Wasser und Zucker anmischt und dann hat man einen süßen Erfrischungsdrink. Und Kool-Aid ist sehr intensiv in den Farben und hat unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und Jones hortet Kool-Aid bei sich in Jonestown.
Werbung.
Das geht raus an alle menstruierenden Personen da draußen. Unser heutiger Werbepartner ist The Female Company. Und die stellen Periodenunterwäsche her, die ich schon seit Jahren nutze. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Werbung für sie machen dürfen. In der Unterwäsche von The Female Company fühle ich mich nämlich in Zeiten meiner Periode, wenn ich mich nicht wie die beste Version meiner selbst fühle, ein bisschen besser, denn sie sieht wirklich fantastisch aus. Es gibt für jeden Körpertyp und für jeden Geschmack, was die Styles angeht, ein passendes Produkt. Und mein Favorite ist die Panty. Die gibt es jetzt in einem sehr sexy Leo-Look, aber The Female Company hat noch weitere tolle Produkte im Angebot. Nicht nur ich bin Fan, sondern die Zahlen sprechen für sich, würde ich sagen. Sie ist non-toxic und enthält keine Biozide. Sie wurde auf über 1000 Schadstoffe geprüft und es wurde nichts gefunden. Ihr könnt sie also guten Gewissens tragen. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt einen Code für euch haben. Flo, now it's your turn to speak.
Genau, du hast es schon angesprochen. Wir haben einen Code, TFC-Foodcrimes heißt der. Und mit dem bekommt ihr auf den Sale, der gerade stattfindet, in dem ihr eh schon bis zu 50% Rabatt bekommt, noch einmal 15% on top. Mit TFC-Foodcrimes könnt ihr euch wirklich bei The Female Company einmal komplett austoben.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gemerkt, meine Worte haben sich etwas überschlagen. Ich bin absoluter Fan und hoffe, ihr auch bald. Der Kongressabgeordnete Ryan und sein Team werden in Jonestown am Freitag, den 17. November 1978, mit einem Fest begrüßt. Es gibt Essen, Trinken und Live-Musik. Ryan hat den Eindruck, dass die Menschen, die hier leben, wirklich ihren Traum leben. Aber nur 24 Stunden später endet das alles hier in einem Albtraum. Nachdem die Feierlichkeiten vorbei sind, versucht ein Bewohner aus Jonestown, Ryan einen Zettel zu überreichen. Auf dem steht: Helfen Sie uns, aus Jonestown rauszukommen. Aber leider fällt der Zettel bei der Übergabe auf den Boden. Ein kleiner Junge sieht das und schreit laut: Er hat einen Zettel weitergegeben.
Oh Mann, die Kinder, die auch dort aufwachsen und von Tag 1 so gebrainwashed sind, oh, schrecklich.
Oh, so eine Gänsehaut, ne? Da kriegt man echt Gänsehaut jetzt.
Jetzt gerade mit dem Zettel. Ist der Person mit dem Zettel erstmal nichts passiert? weil aber ja auch diese Delegation da ist, ne? Hm.
Das heißt, die Delegation hat jetzt einen Tag lang diese Utopie gesehen, die sie dort gespielt haben, wie so ein Theaterstück. Und jetzt bricht das Kartenhaus zusammen am Ende, wo sie eigentlich schon auf der Abreise sind.
Ja, sie sind abends angekommen, also an einem Freitagabend angekommen und dann gab es dieses große Fest. Und in der Doku ist auch zu sehen, wie das Fest aussieht. Also es wird mega toll gesungen. Also da sind Leute in diesem Camp gewesen, die klingen wie, weiß ich nicht, Aretha Franklin oder so. Also es ist wirklich Hammer. Und das war alles zum Schein, also um diesen Ryan zu zeigen, hey, wir leben hier unseren Traum. Und der ist erst ein paar Stunden da und dann neigt sich der Abend dem Ende zu. Alle wollen schlafen gehen und dann passiert dieser missglückte Zettel-Moment. Und du hast es gerade gesagt, Alex, dass das so eine Gänsehaut-Situation ist, weil da halt jetzt jemand kommt, der sie eigentlich retten könnte.
Genau, jetzt wissen wir ja nicht, ob er den Zettel gelesen hat oder nicht, aber
Ich kann euch so viel sagen, also er liest den Zettel, aber nicht nur er, sondern auch Jim Jones. Mhm. Es ist jetzt der nächste Tag, also der 18. November 1978, ein Tag nach der Ankunft von Ryan und seiner Delegation. Es ist ein heller, warmer, sonniger Samstag. Am Morgen wollen US-Kongressabgeordneter Ryan und sein Team mit einzelnen Menschen aus Jonestown sprechen. Und es ist so, dass dieser Ryan Kameraleute dabei hatte, Journalisten, Leute aus seiner Delegation. Also die sind diesen Trip angetreten mit dem Vorhaben, das auch zu filmen und Leute wirklich auch zu interviewen und irgendwie das festzuhalten. Und davon gibt es auch Ausschnitte und da fragt er Leute, bist du glücklich? Und die sagen, ja, ich will hier für immer bleiben. Und
was
er sagt
hat er sich
auch,
denn erwartet? Also, dass die Leute auf einmal irgendwie gegen ihren Great Leader sind? Und
ich weiß nicht genau, was er erwartet hat, aber ich denke, er hat vielleicht gehofft, dass sie ihm die Wahrheit sagen. Hm. Und viele haben aber in den Interviews gesagt, wir wollen hier bleiben, und auf die Nachfrage, dass es Vorwürfe gibt, dass sie gar nicht gehen dürfen, sagen manche, doch, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will gar nicht, ich bin frei zu gehen, aber ich will gar nicht.
Do you think you could?
Yeah, if I really wanted to, I'd be able to go. If I was really wanted to, I'd be able to go.
Und plötzlich ändert sich wie aus dem Nichts das Wetter. Ein Sturm zieht auf. Der Himmel wird schwarz und es beginnt wie aus Eimern zu schütten. Doch nicht nur das Wetter, auch die Stimmung ändert sich.
But what I personally felt was that evil itself blew into Jonestown.
Gegen 11.30 Uhr kommen zwei Jonestown-Bewohner auf Ryan und sein Team zu und sagen, dass sie dort festgehalten werden, obwohl sie Jonestown eigentlich verlassen wollen. Jetzt ist dem Besuch aus Kalifornien klar, an den Vorwürfen, die sie gehört haben, scheint vielleicht doch etwas dran zu sein. Darauf angesprochen sagt Jim Jones, dass die Leute alle lügen und die wollen einfach nur Publicity haben und die können ja gehen, wenn sie wollen. He doesn't care. Nachdem jetzt aber Menschen öffentlich gesagt haben, dass sie Jonestown verlassen wollen, bricht Panik im beschaulichen Ort mitten im Dschungel aus. Die Bombe ist geplatzt. Eine Mitarbeiterin von Ryan sagt,
it was an emotional rollercoaster for everyone there.
Und dann hört man ganz viele Frauen schreien und man hört einfach, dass da die Leute in Panik geraten. Jetzt laufen alle wie wild umher. Manche packen ihre Taschen, andere versuchen, sie davon abzuhalten. Derweil wird dem Kongressabgeordneten Ryan gedroht. Er sei hier nicht mehr sicher und müsse sofort gehen. Aber der fühlt sich durch sein Team geschützt. Auch dann noch, als ein Tempelbewohner ihn mit einem Messer bedroht. Denn in Ryan sehen manche jetzt den Bösen, der Unruhe in ihr friedliches Miteinander gebracht hat. Es gibt ein Gerangel und Ryan wird verletzt. Sein Hemd ist voller Blut. Und jetzt merken auch er und sein mitgereistes Team, dass sie hier nicht mehr sicher sind. Sie wissen, sie müssen Jonestown so schnell wie möglich verlassen. Auch von Ryan habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das Foto, finde ich, sieht aus wie Indiana Jones oder so nach einem Kampf. Aber das ist er in Jonestown mit dem blutverschmierten Hemd.
Weil du meintest, dass Jim Jones jetzt immer eine Sonnenbrille trägt. Es könnte auch Jim Jones selber sein, auf den ersten Blick.
Das stimmt.
Auch ein ähnliche Gesichtsform, so leicht rund, die Mundwinkel. Ja, Indiana Jones nach einem Kampf trifft es eigentlich ganz gut. Ja. He looks like a hero. aber irgendwie auch nicht. Er wirkt irgendwie ein bisschen gebrochen.
Er wahrscheinlich auch völlig erschrocken irgendwie, was da jetzt eigentlich denn doch passiert ist gerade. Aber der Sturm hat ja auch nochmal, hat dem Jim Jones ja auch nochmal gut in die Karten gespielt, ne, um ihn dann irgendwie so als Überbösewicht darzustellen.
Voll.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, es steht jetzt auf jeden Fall fest, jemand hat ihn angegriffen und er will so schnell wie möglich diesen Ort verlassen. Auch Carter, der Bewohner von Jonestown, den wir heute schon häufiger gehört haben, hat jetzt ein sehr mulmiges Gefühl. Er weiß, dass er und seine Frau und sein Sohn hier verschwinden müssen. Aber in dem Moment, als er das aussprechen will, ertönt über die Lautsprecheranlagen eine Durchsage von Jones. Alle sollen in den Pavillon kommen. Es gibt ein wichtiges Meeting. Dieses Meeting wird das letzte Meeting in Jonestown sein. Währenddessen sind Ryan, sein Team und 15 Jonestown-Bewohner, die den People's Temple verlassen wollen, auf der Landebahn angekommen, um aus Guyana zurück nach Amerika zu fliegen. Doch bevor sie die Flugzeuge besteigen können, rast ein Pickup auf die Landebahn.
Ganz kurz, die sind mit dem Abgeordneten mitgegangen?
Mhm, 15 Leute sind mitgegangen.
Und es ging?
Ja, Jones hat dann gesagt, ja, dann geht.
Dann geht,
aber schnell.
Aber geht mit Gott.
Richtig, ja. Oder ohne Gott.
Oder ohne Gott. Okay.
Doch bevor sie die Flugzeuge besteigen können, rast ein Pickup auf die Landebahn. Ein paar Männer springen von der Ladefläche. Sie sind bewaffnet. Sie schneiden den Flugzeugen den Weg ab und fangen an zu schießen. Von der Schießerei gibt es übrigens auch Filmaufnahmen, die man sich in der Doku angucken kann.
Klar, die hatten ja dieses Kamerateam noch dabei die ganze Zeit. Boah.
Die Menschen um den US-Kongressabgeordneten Ryan stürzen zu Boden, schreien, werden von den Schüssen getroffen. Einige stellen sich tot, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Aber nicht alle überleben diesen Angriff. Der US-Kongressabgeordnete Leo Ryan stirbt am 18. November 1978 bei dem Versuch, Bewohner von Jonestown zu befreien.
Na krass.
Im Pavillon in Jonestown versammeln sich die Menschen derweil um Jones. Der teilt ihnen mit, dass Ryan tot sei. Und dass sie jetzt in großer Gefahr sind, denn spätestens jetzt habe man es auf sie abgesehen. Und dann sagt er ihnen, dass wenn man sie schon nicht in Frieden leben lassen wolle, sie wenigstens in Frieden sterben können sollten. Und deshalb fasst Jones einen folgeschweren Entschluss. Auf Jones' Anweisung hin wird eine Mischung aus Kool-Aid, Zyankali und Valium angerührt. Die Frau, die die Mischung anrührt, sagt ihm, dass es bitter schmecken wird. Sie versucht, den Geschmack mit Kool-Aid zu übertünchen, aber das Bittere wird man nicht ganz wegbekommen. Und jetzt beginnt die Tragödie. Jones lässt ein Fass aufstellen, gefüllt mit der Kool-Aid-Giftmischung. Und als erstes sind die Kinder dran. Die sollen entweder einen Becher mit dem Gift trinken oder, wenn sie noch zu klein sind, werden ihnen Spritzen gefüllt mit dem Giftcocktail eingeflößt. Das müssen teilweise die Eltern übernehmen. Wenn sie es nicht schaffen, machen es andere Mitglieder des People's Temple. Viele der Kinder schreien, die Eltern weinen, aber nach und nach wird es immer ruhiger. Und jetzt hören wir wieder Carter.
My son was dead and he was frothing at the mouth. You know, cyanide makes people froth at the mouth.
Um den Pavillon haben sich bewaffnete Männer aufgebaut, die jeden, der fliehen will, daran hindern. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, dass nicht alle einfach dem Befehl von Jim Jones folgen. Einige fangen an, mit ihm zu diskutieren und wollen ihn davon überzeugen, dass es noch andere Wege gibt, in Frieden weiterzuleben. Aber Jones lässt sich nicht reinreden. Und dann sind die Erwachsenen dran. Auch sie sollen sich einen Becher mit dem Giftgemisch nehmen und ihn trinken. Mitglieder, die sich weigern, wird der Todestrank ebenfalls mit Spritzen eingeflößt. Und nach sinken jetzt Hunderte von Erwachsenen zu Boden. Wir hören Jim Jones.
I was to respect, die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony.
Am 18. November 1978 verlieren 909 Menschen in Jonestown ihr Leben. Darunter sind Frauen, Männer und Kinder. 5 Personen sterben am Flugplatz auf dem Weg in die Freiheit. Jim Jones stirbt an einem Kopfschuss. Ob er sich selbst getötet hat oder getötet wurde, lässt sich später nicht mehr feststellen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen möchtet, aber es gibt Luftaufnahmen, ähnlich wie die, die ich euch eben schon mal gezeigt habe, von Jonestown. Und da sieht man die ganzen toten Menschen, die um den Pavillon rumliegen.
Boah. Das ist wirklich, also man erkennt das nicht im Einzelnen, aber da liegen einfach, ich meine, klar, liegen einfach hunderte Menschen um diesen Pavillon herum. Die müssen ja dann auch da irgendwie rausgetorkelt sein und sich hingelegt haben, hingesetzt haben und gewartet haben, oder sie sind irgendwie rausgerannt und sind umgefallen. Ja, schrecklich.
909 Menschen.
Ja.
Ah, das ist so krass irgendwie.
Ja. Ich finde das auch richtig, also.
Ja, man kommen aber so Gedanken, ne? Man denkt sich dann immer so, das, wenn die alle sich irgendwie aufgebäumt hätten, ne? Aber irgendwie, die müssen ja alle, da muss ja jeder Einzelne so viel Angst gehabt haben.
Ja, also es gab einzelne Menschen, die versucht haben einzuschreiten und die gesagt haben, so, das kann jetzt nicht die Lösung sein und guck mal, wir können doch woanders neu anfangen und wir haben doch uns und so. Mhm. Aber Jones hat ihnen gesagt, dass es keine andere Option gibt und ich kann mir vorstellen, dass du so gebrainwashed bist, auch von dieser ständigen Beschallung und Isolation, und es gibt nur ihn in dem Moment, ne? So, er ist ja die Person, die dir seit Monaten, Jahren sagt, wie das Leben läuft.
Klar, da dreht man auf einmal nicht 180 Grad rum und macht irgendwas komplett anderes. Aber es gibt Leute, die überlebt haben, oder? Weil wenn du sagst, sozusagen der Kater erzählt danach, wie seinem Kind das Gift eingeflößt wurde, dann scheint er ja überlebt zu haben.
Ja, also das ist vielleicht das einzig Gute, was man da noch mitnehmen kann. Dass es ein paar Überlebende gibt. Wenig später findet das FBI eine Notiz auf dem Gelände. An denjenigen, der diese Notiz findet, sammelt alle Bänder, alle Schriften, die ganze Geschichte. Wir wollten diese Art von Ende nicht. Wir wollten leben, leuchten, Licht in eine Welt bringen. Das FBI findet in Jonestown 600 Tonbandkassetten mit 900 Stunden Material.
Boah.
Aus diesem Material ist unter anderem auch die Doku entstanden, aus der ich die ganzen O-Töne habe. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, wieso wir O-Töne von Mitgliedern wie Carter gehört haben, wenn Jones doch dafür gesorgt hat, dass alle den Giftcocktail trinken. Carter ist tatsächlich einer von 5 Menschen, die bei dem Massensterben fliehen können. Es gibt mehrere hundert Tonbandkassetten, die bezeugen, wie Sektenoberhaupt Jim Jones seine Jünger in den Abgrund führt. Wie sich herausstellt, hat der selbsternannte Sektenführer Jim Jones von seinen allerersten Reden nach der Gründung des Tempels 1956 bis zum Ende im guyanischen Dschungel seine Auftritte selbst und umfassend dokumentiert. Im Hintergrund ist dabei oft eine Schreibmaschine zu hören. Wahrscheinlich hat er im Größenwahn auch schriftliche Protokolle anfertigen lassen, um sein Wirken für die Nachwelt zu dokumentieren. Dass er das alles so dokumentiert hat, zeigt einem irgendwie auch, wie fanatisch er war.
Ja. Und, ich bezogen.
Ja, und natürlich ist Jonestown ein sehr starkes Extrem, was das Thema Machtstrukturen und Manipulations- und Kommunikationsstrategien angeht, aber man kann durchaus in der Art und Weise, wie Sachen gelaufen sind, Bezüge zu anderen Bereichen in unserer Welt ziehen. Wenn das jetzt so Feindbilder generieren ist oder Angst evozieren oder Desinformation zu spreaden, das zeigt einem einfach, dass das sehr gefährlich werden kann. Und die große Frage, die natürlich so im Raum steht und auch stand, war das jetzt ein Massenselbstmord oder hat Jim Jones die Menschen in den Tod getrieben? Und es gibt ein anderes Mitglied, was fliehen konnte, und diese Person sagt in der Doku, dass er bis heute nicht das Wort Suizid in den Mund nimmt, sondern dass er davon spricht, dass Jim Jones sie alle umgebracht hat.
Ja, absolut. Ich meine, du hast ja auch gesagt, wenn sie sich geweigert haben, dann wurde es ihnen eingeflößt. Also nur weil du jetzt physisch vielleicht einen Becher an deinen Mund geführt hast, heißt das ja nicht, dass er dich nicht umgebracht hat.
Ich würde es auch eher in die Kategorie stecken, dass er sie umgebracht hat. Also das war jetzt kein Massenselbstmord, sondern wirklich, ich meine, einerseits kam das Getränk ja auch von ihm und diese jahrelange Angstmacherei, ja, und dann diese Eskalation, womit wahrscheinlich irgendwie viele sowieso nichts anfangen konnten, und dann steht er da, hat Angst und sagt, wir sind verloren, so wir müssen jetzt uns umbringen, weil sonst kommen wir irgendwie sonst wohin. Ich weiß ja nicht, was er da noch alles irgendwie gedroht hat. Ja.
Diese Doku, die gemacht wurde, die wurde viele Jahre später gemacht, aber da sieht man auch noch, was es mit den Menschen, die überlebt haben, macht. Es werden auch Aussteiger interviewt, die schon vorzeitig den Weg rausgefunden haben, also die gar nicht erst nach Jonestown gekommen sind, aber die Jonestown überlebt haben, wenn die sich an diese Zeit da zurückerinnern, so das ist so eindrücklich, wie sie das schildern und wie es denen auch natürlich heutzutage immer noch damit geht, wenn die daran denken. Also die haben ja ihre komplette Familie auch verloren da, ne? Und
ja.
Haben irgendwie versucht, wieder zurück ins Leben zu finden, weil was ich mir auch ziemlich schwer vorstelle, ist, also die haben nicht nur ihre Familie verloren und irgendwie als einzige Person überlebt, die haben ja auch alles, woran sie geglaubt haben, verloren.
Ja.
Und dann find mal irgendwo einen Neuanfang, also.
Und vertrau Menschen.
Ja. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Es gibt ein metaphorisches Wort oder einen metaphorischen Satz, den dieses Jonestown-Massaker geprägt hat. Flo, ich sehe jetzt, du nickst gerade.
Ja, ich kenne den.
Du bist ja sehr viel in Amerika, du wirst ihn kennen. Und zwar die Bezeichnung Drinking the Kool-Aid nimmt nach der Jonestown-Tragödie eine metaphorische Bedeutung an, um jemanden zu beschreiben, der blindlings einer Idee oder einer Überzeugung oder einer Autorität folgt, ohne deren Konsequenzen zu hinterfragen.
Ah, okay.
Ja, vielen, vielen Dank für die Geschichte, Lilly.
Ja, danke schön.
Ja.
Schon,
muss man jetzt erst mal ein bisschen Kopf frei kriegen.
So, ich meine, es schwirrte schon auch irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf rum, aber ich wusste nur so 2, 3 Eckpunkte und diese ganzen Ausmaße dazu, die waren mir nicht bewusst.
Nee.
Und ja, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, noch mal reingehen in die Doku. Und ich finde das auch einen krassen Zufall, dann, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo eben dieses Kamerateam dabei war, dann all diese Sachen sofort passiert sind, dass es dann so schnell eskaliert ist und dass das dann dadurch so gut dokumentiert wurde, das Ende.
Ja.
Ja, das ist echt krass. Und diese Aufnahmen von dem Flugplatz zum Beispiel, der Kameramann hat die Kamera laufen lassen und wurde selber getroffen und hat die Kamera fallen lassen und die hat weiter aufgenommen. Wow. Und deshalb sieht man die Leute, die schießen auch nur.
Ach, krass.
Was bleibt uns zum Abschied noch zu sagen? Alle Fotos findet ihr bei Instagram zum Fall. Schreibt uns auch gerne, was das mit euch gemacht hat. Ich weiß, dass das einer der härteren Fälle hier bei uns im Podcast war. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, und ich bedanke mich nochmal für die Einladung. War sehr nett mit euch. Vielen Dank.
Fanden wir auch.
Schön, dass du da warst, Alex.
Sehr gern.
Danke dir, Alex. Tschüss.
Tschüss.
Seine.
Warte mal, hier bohrt gerade jemand.
Bei Alex findet Formel 1 Grand Prix statt.
Oh nee, ey.
Nachdem Jim die Schule beendet hat, studiert er Pädagogik und nimmt eine Pfarrstelle an. Das sage ich nochmal, das habe ich irgendwie komisch betont.
Wum, wum, wum.
Das ist mein rheinländischer Singsang in der Stimme, den muss ich mir mal abgewöhnen. Rund um die Uhr werden Jones Predigten über Lautsprecher abgespielt.
Er ist einfach ein begeisterter Podcaster.
Der erste.
OG-Podcaster kann man sagen, ja.
Das nehme ich raus.
Food Crimes, was schmeckt dahinter, ist eine Produktion von Storyhouse Productions.